Gestern, als ich hierher fuhr, habe ich im Radio gehört, ist ein Bataillon von Gebirgsjägern nach Hause gekehrt aus Afghanistan. Die waren 6 Monate dort in Afghanistan. Und da hat der leitende Offizier, der hat erzählt, wie die erste Woche verlief, dass sie gleich in ein Gefecht verwickelt wurden und auseinandergesprengt wurden. Und die waren dann alle, und sein kleiner Trupp, der war dann in so einem Kessel drin. Und er sagt, die haben praktisch fast bis zur letzten Patrone gekämpft dort. Und dankenswerterweise, sagte er, ist niemand verletzt worden, sie haben keine Verluste gehabt. Aber er hat erzählt, wie viel Kraft es gekostet hat. Und das war mir so ein Bild dafür, ihr Lieben. Das lernt man an so einer Offiziersschule zum Beispiel. Ich war 8 Jahre lang Soldat gewesen. Wenn ich weitergemacht hätte, hätte ich das auch gelernt, wie man Krieg führt. Wie man intelligent Krieg führt. Wie man eigentlich am besten zum Ziel kommt. Und das, was man lernt, ist, A, immer zusammenbleiben. Nie versprengen lassen. Und nur auseinandergehen, wenn es der leitende Offizier befiehlt. Aber normalerweise ruft er sie dann wieder zusammen, die Truppe, dann hat sie viel mehr Kampfkraft, dann hat sie viel mehr Eifer, viel mehr Energie, viel mehr Ermutigung, weil einander ermutigt man sich. Und ein kluger Gegner, der zersprengt die Truppe. Der teilt sie auf, am besten so klein wie möglich. Und das Interessante daran ist dann, wenn so eine Kompanie zum Beispiel versprengt ist, alle kämpfen eigentlich fürs gleiche Ziel. Wisst ihr, das Problem ist nur, sie verlässt oft viel früher die Kraft. Und sie sind viel schneller entmutigt und haben viel weniger Unterstützung. Das ist ein ganz interessantes Bild, dachte ich, für Gemeinde Jesu. Und Gemeinde Jesu für mich, ein bisschen so in der westlichen Welt, ist so ein versprengter Haufen. Hier ein bisschen und dort ein bisschen und da haben wir auch noch ein paar und die machen es halt so, die machen es so und die machen es so. Und woher nehme ich das? Ich treffe viele entmutigte Christen, die keine Kraft mehr haben, die Kraft schon längst ausgegangen. Aber agil und jetzt machen wir noch was und machen noch eine Veranstaltung. Und die Leute fragen sich schon, wer soll denn das noch alles machen? Und wisst ihr, der Teufel, der ist klug. Ich sage unseren Studenten immer, the devil keeps you busy. Der Teufel.
Der hält dich geschäftig. Und letztendlich ist es so klug auch, dass er weiß, wie ein kluger
Heerführer kämpft. Und zwar am besten ist, du versprengst die Truppe. Die kämpfen zwar alle noch am gleichen Ziel, die mögen auch nicht ums Leben kommen dabei, aber die werden geschwächt. Und das ist für mich das Bild der Gemeinde Jesu in der westlichen Welt. Zum großen Teil. Es ist viel Geschwächtes. Und dazu stehe ich zu der Aussage. Ich glaube, das ist ganz fest, ihr Lieben, ist viel Geschwächtes. Weil Gemeinde ist Gemeinschaft. Und der Herr Jesus hat sich schon was dabei gedacht, als er die Gemeinde ins Leben gerufen hat. Der hat wenig jetzt an so einen religiösen Treffpunkt gedacht, der Herr Jesus. Den wir jetzt so, ich weiß nicht, hier zum Beispiel, was weiß ich, Sonntagmorgen, ich nehme jetzt mal einfach aus dem Leben gegriffen, die Beispiele Sonntagmorgen um 9 und Sonntagabend um 20 Uhr. Bumm. Das ist dann Gemeinde Jesu. Das ist ein Teil der Gemeinde Jesu, das stimmt. Aber es ist nicht Gemeinde Jesu. Es hat was mit Gemeinschaft zu tun. Der Gottesdienst ist ein Teil dieser Gemeinschaft, ein elementarer Teil. Ja, essentiell, lebenswichtig, wenn das Wort Gottes ausgeteilt wird. An manchen Orten, leider in Deutschland, tatsächlich sagen sich auch Geschäftsleute, die ganze Woche unterwegs sind und sich mit intelligenten Dingen abgeben müssen manchmal und harten Sachen, die sagen, da bleibe ich lieber am Sonntagmorgen im Bett liegen. Ne? Weil das Geschwätz, was ich dort höre, das höre ich den ganzen Tag im Radio. Da muss ich nicht hingehen. Aber interessanterweise ist, dass Menschen sich ansprechen lassen, trotz allem, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Und es muss gar nicht so ansprechend gepredigt werden, wie wir das immer denken, dass es gepredigt werden müsste, weil das Wort Gottes in sich selbst Kraft hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Und deswegen braucht es diese Gottesdienste, in denen das Wort Gottes gepredigt wird. Diese Stunden und Gemeinschaften und Versammlungen und wie man sonst noch alles nennt, so in Württemberg, ne? Das ist ja schon erstaunlich. Und das ist mir so ein ganz wichtiges Bild geworden, diese Sache. Aber Gemeinde hat was mit Gemeinschaft zu tun. Und das Wort selbst im Griechischen würde sagen, die Herausgerufene. Apostel Paulus sagt mal an einen Vers in Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 15, sagt ihr, die ihr herausgerufen seid aus einem verdreht und verkehrt denkenden Geschlecht. Mit anderen Worten, die Welt um uns herum, die mag getauft sein, diese Welt, ihr Lieben. Ich nehme das jetzt ein bisschen herausfordernd heute Abend. Die Welt herum mag getauft sein und trotzdem denkt sie verkehrt. Wenn nicht die Taufe durch den Geist Gottes in die Gemeinde Jesu stattgefunden hat. Weil das sagt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wo er spricht, dass ihr durch den Geist in die Gemeinde hinein an den Leib Jesu eigentlich getauft seid. Und diese Menschen, die wiedergeboren sind zu dieser lebendigen Hoffnung in Christus, die Jesus Christus als diesen einen wahren König anerkennen können, dürfen in ihrem Herzen und wissen, es ist der einzige wirkliche Herr. Wissen in ihrem Herzen, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und er ist der, der mich rechtfertigt durch sein Blut. Diese Menschen nennt die Bibel Gemeinde. Und diese Menschen, die haben alle in sich, tragen die dasselbe Gen, nenne ich es jetzt mal, ne? In unseren Tagen muss man ja heute so sprechen. Und dieses Gen wirkt das Gleiche, nämlich die Sehnsucht, in dem Leib Jesu, in der Gemeinschaft der Jesus-Menschen zu leben. Da ist eine Sehnsucht da. Wir haben ein freudiges Fest diese Woche bei unserem Bodenseehof. Junges Ehepaar, die mitarbeiten, haben gestern ihr erstes Kind bekommen. Ganz lang darauf gewartet, gebetet und gehofft und gebangt, ob sie jemals eins bekommen werden. Und gestern ist er geboren worden, der kleine Silas. Und das, was den kleinen Silas auszeichnet, ihr Lieben, ist, der lag 3 Stunden auf dem Bauch von seinem Papa, weil die Mama, die war noch im Aufwachraum. Das, was der hatte von Anfang an Hunger. Der hatte Hunger. Das zeugte davon, da ist Leben geboren und das Leben hat Hunger. Wisst ihr? Ansonsten, Tod hat keinen Hunger. Das sind die krassen Bilder, die wir haben können. Aber das ist mir so bewusst geworden. Und das ist eigentlich auch das Bild, wenn jemand neu geboren wurde durch den Heiligen Geist, dann hat er Hunger, geistlichen Hunger. Er hat Hunger nach der Bibel, nach dem Wort Gottes. Deswegen hat er auch Hunger nach der Predigt, unter der Predigt zu sitzen, zu hören, was wird mir das Wort Gottes heute zu sagen haben. Er hat Hunger, das Wort Gottes selbst zu lesen. Und er hat Hunger nach dieser Gemeinschaft, nach seiner geistlichen Familie. Der kleine Silas, der sagt nicht, oh, ich möchte so gern mit meinem Papa und meiner Mama zusammen sein. Aber er ist dafür geschaffen worden, Gemeinschaft zu haben. Und wenn man den kleinen Silas irgendwo liegen lassen würde, dann würde er einfach verkümmern. Da mögen ein paar Leute vorbeikommen und ihn immer ein bisschen füttern. Aber letztendlich im Leben verkümmert er. Und er nimmt die Gebärden an der Welt um ihn herum. Das lesen wir dann von den Kindern, diese Schreckensnachrichten wie in Russland, der zum Beispiel der Kleine, der nur mit Hunden aufgewachsen ist, der kann sich nur gebärden wie ein Hund. Der bellt, lebt wie ein Hund, frisst wie ein Hund, säuft wie ein Hund. Das ist die Welt, aber man muss sagen, das ist doch ein Mensch. Aber seine Umwelt, in der er lebte, in der er ganz allein ausgesetzt war, die hat ihn so geprägt. Und jetzt ist er in einer Pflegefamilie und die Pflegefamilie, ich habe einen kleinen Bericht über den Jungen gesehen, die helfen denen jetzt rauszukommen, das zu entwickeln, eigentlich auszuformen, was drin ist. Du bist ein Mensch. Und Gemeinde Jesu ist nichts anderes, ihr Lieben. Das ist eigentlich diese Gemeinschaft derer, die uns hilft, dass das zur Ausformung kommt, was Jesus Menschen eigentlich sind, nämlich du bist ein Christ. Das zu entdecken, da drin zu leben. Das zu lernen, auch so plötzlich, aha, wow, so kann man das sehen, interessant. Also das sind ganz elementare Sachen, die mir so wichtig sind, weil sonst reden wir über die Köpfe hinweg und wir reden ja ständig von Christen in Deutschland. Mittlerweile gibt es 34% von Freidenkern in Deutschland, die mit nichts irgendwelche Religion am Hut haben, areligiöse Menschen sind. Die wissen gar nicht, wie war das nochmal mit eurer christlichen und jüdischen Tradition, gell, dass jeder Ministerpräsident plötzlich jetzt sagen kann, das Wort, mag es noch so kompliziert sein. Aber ein Historiker fragte dann im Radio, jetzt frage ich mich nur, wissen die eigentlich auch, was die sagen, die Politiker? Was jüdisch-christliche Tradition ist, das wäre jetzt noch interessant, ne? Wenn man jetzt mal kurz einen Politiker mal fragen würde, was verstehen Sie eigentlich unter diesem jüdischen Fest? Oder unter Weihnachten, ne? Ist ja nur, dass der Weihnachtsbaum aufgestellt wird? Oder wie war das jetzt nochmal? Was war denn jetzt nochmal ganz genau an Pfingsten? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ist Maria geboren worden? Ja, wir lachen, aber es ist in einem kleinen Videoclip gezeigt worden auf einer Versammlung. Da ging es auf eine Jugendversammlung, wo dann die Frage war, was ist eigentlich an Pfingsten passiert? Und ich vergesse es nicht, dass eine eidlinge Schwester dann vorne jemanden auf die Schulter geklopft hat und sagt, und die sind alle getauft. Wir haben keine Ahnung. Das ist das Problem. Ja, aber die Menschen, die das verstehen dürfen, die, und um das geht's, dass die zusammenkommen und dann eben dann für die einstehen, ihr Lieben, die keine Ahnung haben. Nicht die auslachen und die lange Nase zeigen und so, ihr seid alles selber dran schuld. Nee, dass sie gerufen sind, dann wirklich miteinander am Seil zu ziehen und diese Fichte umzuhauen. Ich nenne es mal die Fichte des Unglaubens, des Nichtwissens, wer ist eigentlich dieser Christus? Oder die Fichte der Hoffnungslosigkeit. Das Interessante von so einer Fichte ist ja, die ist so ein Flachwurzler. Wenn sie tief gewurzelt wäre, dann würde es nicht so einfach sein. Und dann gibt es auch Christen, die sind so Flachwurzler. Aber die Gemeinde soll uns dazu dienen, dass wir tief gewurzelt sind im Wort Gottes. Und wir können so Gebetsgemeinschaft dazu beitragen. Unglaublich, was gemeinsames Gebet bewirkt. Der Herr Jesus sagt, aber nicht für diese alleine bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Auf dass sie alle eins seien. Und jetzt, was sagt der Herr Jesus? Dass sie alle eins seien. Und er erklärt es sogar noch in Johannes Kapitel 17 und sagt, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. So ganz tiefe, enge Gemeinschaft. Auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Der Herr Jesus sagt nie über seinen Vater, der da oben. So hat es der Fernsehpfarrer Fliege gesagt. Der große Gauner da oben im Himmel. Nee, macht er nicht. Eine ganz tiefe Beziehung. Der Herr Jesus sagt, ich sage kein Wort. Ich sage nur die Worte, die ich dem Vater habe hören sagen. Die sage ich und die verkündige ich euch. Das ist so eine enge Beziehung. Das ist Gemeinde Jesu eigentlich. Das will Jesus, ihr Lieben. Das will Jesus. Ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie in eins vollendet seien. Und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. So steht es in Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 21 bis 23. Und an diesen Versen, ihr Lieben, muss die Christenheit sich messen lassen. Wenn dieses Wort noch Wort Gottes ist, und wenn es kein Wort Gottes mehr ist, wenn es beliebig ist, naja, dann kann ich mir auch raussuchen, was ich will. Aber wenn das Wort ist, das uns zusammenführt, dann müssen wir uns an diesem Wort messen lassen. Und der Herr Jesus sagt, es ist seine Sehnsucht, dass diejenigen, die Jesus-Leute sind, ich nehme diesen Ausdruck, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, der kommt vom Winrich Schäffbuch, Pfarrer in Württemberg, Jesus-Leute. Der hat so eine brummige Stimme, das finde ich auch klasse. Aber der sagt, diese Jesus-Leute, Menschen, die Jesus gehören, die wissen, Heiner, ich gehöre Jesus. Und der Jürgen auch, also das ist eine Sache. Dann haben wir in uns drin diese Sehnsucht, eins zu sein. Warum? Weil Jesus in uns lebt durch seinen Geist. Und wenn diese Sehnsucht nicht da ist, ihr Lieben, dann zweifle ich an, ob Jesus wirklich da ist. Weil der Herr Jesus widerspricht sich ja nicht selbst. In Gemeinschaft von Jesus-Leuten, da liegt Verheißung drin. Und deswegen ist der Teufel so schlau und haut es auseinander und sagt, nee, das so musst du es nicht sehen und so auch nicht und so auch nicht und so auch nicht. Du musst es nur so sehen. Sieh es für dich. Leb dein individualistisches Christsein. Mein Vater sagte mir, schau, das kann ich ganz offen sagen, weil es auch offen sagen wird heute Abend. Ne? Heinz, mir hat Jesus gesagt, ich brauche keine Gemeinde. Sag ich, oh Vater, das ist echt ein Ding. Du bist der erste Christ seit 2000 Jahren, denn Jesus sagt, du brauchst keine Gemeinde. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen über diese Aussage. Und dann stellte mein Vater fest, ich bin ja gar kein Christ. Ich habe gar keine Ahnung, wer ist eigentlich Christus. Toll, Und noch viel schöner ist, dass wir miteinander jetzt auf dem Weg sind. Dass er Bibel liest und sagt, um das geht's ja eigentlich, um diese Gemeinschaft. Ich brauche hier Gemeinde, weil sonst laufe ich ja auf verkehrte Wege. Da bildet sich ja jeder so seine eigenen Gedanken heraus. Deswegen sagt das Buch der Sprüche zum Beispiel, denn durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne, wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Da ist es genau umgedreht im Geist Gottes wie in der Welt, wo viele Köche verderben den Brei, ne? Aber im Reich Gottes ist es interessant, dass die Jesus gehören, je mehr wir sind, dann dürfen wir erwarten, dass Gott sich offenbart und seine Weisheit offenbart, auch seine Führung und Leitung offenbart. Ist wunderbar, ist wunderbar. Das finde ich so klasse. Das begeistert mich. Und es ist, weil ich das erleben darf in der Gemeinde, ihr Lieben. Und schaut, ich könnte fast sagen heute Abend, ich mache es nicht, ne? Aber wenn ich so in die Reihen schaue, könnte ich fast sagen, wie ein ganz einsames Christsein lebt. Ich sage deswegen fast, weil ich mich ja auch täuschen kann. Gell? Aber ich gehe mal davon aus, prozentual gesehen würde ich gar nicht mal so verkehrt liegen. Man merkt es manchmal Menschen richtig an. Und das ist wie, weil das der Geist dieser Welt ist, ihr Lieben, der ist klug. Eben, das ist der Geist des Teufels, der sprengt uns. Kämpf deinen eigenen Kampf. Bis du die Kraft verlierst und auch die Lust verlierst, alle Munition verschossen hast, dann bist du gefundenes Fressen für die Wölfe. So sagt es mal ein großer Prediger. In diese Gemeinschaft, da kommt die Herrlichkeit vom Herrn Jesus zum Ausdruck. Und das beeindruckt. Deswegen finde ich das so wichtig und toll, ihr Lieben, dass wir zusammenkommen im Gebet. Das ist nichts Schlimmes, wenn wirklich einzelne kleine Gruppen gibt und auch einzelne Beter. Und manche können das gar nicht in so einer Gemeinschaft wirklich einen Mund aufmachen. Und das habe ich auch, das ist auch verkehrt, wenn man da, finde ich, einen geistlichen Maßstab ansetzt. Ne? Wie hat denn der jetzt gebetet? Und wow, solche Worte, ne, kann unser Herr Pfarrer machen. Da würde ich ja nie drauf kommen. Mäh, boah. Und die vielen Kommas, der da eingesetzt hat, ich habe sie jetzt zwar nicht so gesehen, aber gehört habe ich sie. Und das alles so betont, das kann ich überhaupt nicht. Das muss man auch nicht, ihr Lieben. Hier gibt's nur die Sprache, ich nehme es jetzt einfach mal so. Sie ist die Sprache der Liebe. Der Liebe Gottes, die in unseren Herzen ist und die sich sehnt danach zu kommunizieren. Und wenn der kleine Silas zum Beispiel, das mag ein kleiner Kerle werden, der mag unter Umständen später mal nicht so geschliffen reden können wie vielleicht ein Geschwisterchen, aber die Eltern lieben den. Die wissen schon, was er meint. Die wissen es voll und ganz, was der meint. Weil die leben ja mit ihm und die lieben ihn ja. Und es ist das Tolle daran, ihr Lieben. Es gibt Kinder, die machen gar nicht viele Worte. Die sitzen eher im Eck und gucken ihre Eltern an und plötzlich weiß die Mama schon, aha, da läuft der Hase. Muss ich gar nichts sagen, weil das spricht das Herz. Ich finde es klasse, ne, wie du es erzählt hast. Wo ist die Lissi? Lissi, ne? Also Lissi. Schaut mal, ihr sitzt so weit auseinander, aber das spricht das Herz. Das ist doch bombig. Was spricht da drin? Das ist der Geist Gottes, der in euch drin ist. Es ist wunderbar, es ist eine klasse, ein wunderbares Bild. Diese Gemeinschaft. Der Herr Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Auf das, gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es werden alle erkennen, dass ihr nicht meine Jünger seid, wenn ihr alle so versprengt seid und auch noch gegeneinander redet. Und oh, da habe ich, ne, klar, die Predigt, die war nicht schlecht, aber da habe ich wieder ein Wort gehört in der Predigt. Heieiei, das muss man anders ausdrücken. Wenn ich Prediger wäre, dann würde ich es alles anders sagen. Bin halt keiner geworden, ne, Bankkaufmann. Aber immerhin, ich weiß, wie man das richtig ausdrückt. Oder. Nee, die Bibel spricht davon, von dem Miteinander. Und in dem Miteinander, das Miteinander, das macht viele, das wetzt viele Scharten aus im Leben, glaube ich, ihr Lieben. Der Petrus später schreibt, die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Das ist nicht, dass Gott fünfmal gerade sein lässt und sagt, naja, sieht alles so toll aus, naja, wisst's auch nicht besser. Um das geht's da gar nicht. Sondern da geht's um die Liebe, die vom Geist gewirkt ist und die auch mal Sünde zudeckt und sagt, da müssen wir doch nicht ständig drauf rumreiten jetzt. Diese Gemeinschaft. Und das führt uns Jesus hinein. Es geht nicht um die Ausführung einer religiösen Übung, sondern um das Ausleben der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wird mir immer wichtiger in der Gemeinde Jesu, wenn wir dieses Thema, was geschieht durchs Gebet. Schaut, wenn diese Gemeinschaft geistgewirkte Gemeinschaft, da spricht der Herr Jesus davon, dass meine Herrlichkeit unter ihnen. Und die Herrlichkeit Gottes, die überführt Menschen von ihrer Sünde. Die Herrlichkeit Gottes reinigt Menschen. Die Herrlichkeit Gottes heilt Menschen, ermutigt Menschen, richtet Menschen neu aus. Ist interessant, das sind die verschiedensten Aspekte drin. In der Gemeinschaft der Heiligen, ich nehme es jetzt mal so. Nicht die, die ihren Heiligenschein tragen und die, die eben vollkommen sind in dieser Welt. Und es dann später mal nach 200 Jahren irgendjemand feststellen muss, war tatsächlich eine vollkommene Person. Die sind hier nicht gemeint. Sondern diejenigen, die geheiligt sind durch das Blut von Jesus Christus. Die zusammengehören und die merken, der Herr Jesus führt uns zusammen. Und das war das Bild der ersten Christenheit. Und es war das Bild, ihr Lieben, von vielen, vielen Christen in Deutschland und ist das Bild noch von vielen, vielen Christen, aber immer weniger in Deutschland, die einfach in Liebe zusammenkamen, in Einfachheit zusammenkamen und sich nicht über alles Mögliche die Köpfe zerbrachen, sondern sagten, wir wollen es doch unserem Herrn Jesus anbefehlen. Und da habe ich so ein wunderbares Bild, weil was ist das Resultat, was gemeinsames Gebet bewirkt in Apostelgeschichte 4 und mit diesem Bild letztendlich von dieser Gemeinschaft der Heiligen, die durch den zusammengefügt wurden, die, der sagt, meine Herrlichkeit habe ich in sie gelegt, Jesus Christus. Da spricht die Bibel davon und sagt in Apostelgeschichte 2, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich ganz fest davon überzeugt bin, wenn ich wiedergeboren bin durch den Heiligen Geist. Ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, ne? Man muss ja auch mal ein bisschen reiben. Dann hat man Sehnsucht auch nach dem, im Brotbrechen zusammen zu sein. Das bedeutet mir was. Das, was wir heute das Abendmahl nennen, das bedeutet mir was. Das habe ich tiefe Sehnsucht danach, nach dieser Gemeinschaft. Ich habe tiefe Sehnsucht danach, sagt die Schrift, nachdem ich will das Wort der Apostel hören, der Apostellehre, also das, was in der Schrift steht, das will ich hören. Ich habe tiefe Sehnsucht danach, im Gebet miteinander verbunden zu sein. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann sagt die Schrift später, dass die Jünger verfolgt wurden, die Apostel und. Und was die Gemeinde gemacht hat, war interessant. Die hat dann nicht gegen die Politiker geredet und gekämpft und mit Schildern auf die Straße gegangen und Fahnen und wir müssen alles verändern und Graffiti noch draufgesprüht am Haus vom Herodes. Nee, was sie gemacht haben, war, sagt die Schrift. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Diese Gemeinschaft hat sie zusammengefügt. Das heißt, sie hatten Freiheit, kommt durch diese Gemeinschaft auch. Auch im gemeinsamen Gebet kommt irgendwie eine Freiheit. Heu, da kommt Einheit. Wir gehören ja zusammen. Das tut so gut, zusammen zu sein, nicht so versprengt zu sein. Und Herrlichkeit. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. In Apostelgeschichte 2 steht, und Gott gab ihnen Gunst in den Augen derer, die drumherum lebten. Die Menschen merkten, bei denen ist was anders. Sind ein bisschen komisch, die Jesus-Leute da. Irgendwie. Aber da ist was anders. Da geht eine Kraft aus. Geht eine Herrlichkeit aus. Da geht das aus, von dem der Apostel Paulus spricht und sagt, ihr seid ein Wohlgeruch Christi in dieser Welt. Ich habe mich heute, bevor ich wegfuhr, noch rasieren und dachte, ein gutes Wässerchen noch ran. Man weiß ja nie, wie man trifft. Und meistens vermeide ich es, wenn ich unterwegs bin, dass ich vorher einen Döner esse. Nicht, weil ich das nicht mag, ne? Ich esse es so gern. Aber es ist dann so komisch, wenn keiner mehr mit dir reden möchte, ne? Oder Zwiebeln, rohe Zwiebeln esse ich dann auch nicht, ne? Ganz bewusst, weil das ist ja klar, es soll ja wenigstens einigermaßen soll es ja möglich sein, dass man noch kommuniziert und dass man nicht so wegsitzen muss, ne? Und das Gesicht sich verfärbt. Aber das ist so der Gedanke dahinter, ihr Lieben. Für mich jetzt nicht, also versteht's nicht verkehrt, esst Döner und Zwiebeln und so, aber dieser Wohlgeruch Christi, der wird dadurch gewirkt, durch diese Gemeinschaft der Heiligen. Jetzt mag jemand denken, oh, das ist ein pathetisches Wort. Aber ich nehme dieses Wort, weil es die Schrift sagt. Derer, die zu Christus gehören. Nicht der Vollkommenen, sondern derer, die zu Jesus gehören, zu dem, der vollkommen ist und der alles vollendet. Und daraus entsteht was Wunderbares. Zum Beispiel ist die Reformation daraus entstanden. Und deswegen sind wir heute hier auch, weil Menschen bewegt waren und bis heute noch bewegt sind. Ich bete. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir. Für deinen Heiligen Geist, mit dem du uns zusammenführst, mit deinem Heiligen Geist, durch den du eine Sehnsucht in unsere Herzen legst, nach dir selbst, nach dem Brot des Lebens, nach deinem Wort, nach der Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, deinem Heiligen Geist, mit dem du dich selbst verherrlichst in der Mitte derer, die durch dein Blut geheiligt sind. Und so benutzt auch unser Leben, Herr, als so ein Wohlgeruch für diese Welt, dass Menschen diesen guten Geruch Jesu erfahren dürfen in dieser Welt, in der es mehr und mehr zum Himmel stinkt, dass du uns da reinsendest und uns lehrst, wie wunderbar das doch ist, wenn man Gemeinschaft hat mit seinen Geschwistern. Wie stärkend, wie ermutigend, wie ausrichtend. Und dafür danke ich dir, dass du dir das so hast, einfach, dass du das so gewirkt hast, dass es Gemeinde überhaupt gibt, dass wir Gemeinschaft haben und nicht allein sein müssen. Und stärke uns und ermutige uns, in diese Gemeinde dabei zu sein, mit dem, was du uns gegeben hast. Nicht mit mehr, aber auch nicht mit weniger. Amen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Stärke eure Seele und euren Leib und erfülle eure Herzen mit seinem Frieden. Im Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und so geht hin als Gesegnete des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.